Ich würde sagen, wir machen bei Paula weiter.
Ja.
Und Paula hat was Anästhesiologisches mitgebracht.
Genau, weil was Intensivmedizinisches kann ich dann erst ab Mai mitbringen. Genau, ich habe auch ein Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar hatte ich neulich eine 37-jährige ASA-2er-Patientin in meinem Saal zur elektiven laparoskopischen Cholezystektomie. Und die prämedizierende Kollegin hatte ein massives PONV dokumentiert auf dem Narkosejournal und dass die Patientin wohl dreimal eine Awareness in der Vorgeschichte gehabt hatte. Ich habe die Patientin dann nochmal so ein bisschen ausgefragt und sie konnte sich wirklich glaubhaft an intraoperative Vorgänge erinnern. Die Kollegin, die Patientin prämediziert hat, hat sie für eine TIVA mit BIS-Monitoring aufgeklärt. Weil BIS-Monitoring nicht standardmäßig eingesetzt wird aktuell in der Klinik, in der ich arbeite, und ich dieses Verfahren vorher noch nie verwendet hatte, habe ich mich gefragt, wie das eigentlich genau funktioniert, wie das Awareness-Risiko bei dieser Patientin denn dann jetzt wirklich ist, nachdem sie das ja jetzt schon dreimal hatte. Und ob es irgendwelche Alternativen gibt, also was ich tun kann, um das Risiko einer Awareness zu verringern und ob das BIS-Monitoring das geeignete Verfahren ist, um das Risiko von Awareness zu reduzieren. Weil die Gesamtsituation ja doch ganz schön tricky war, weil mir war bekannt, dass eine TIVA auf jeden Fall das Risiko für eine Awareness erhöht, aber die Patientin mit ihrem massiven PONV ja ganz klar eine TIVA-Indikation hatte. Genau. Jetzt gehe ich einmal erst kurz so ein bisschen darauf ein, was eine Awareness ist, welche Risikofaktoren es gibt und so. Und dann erzähle ich ein bisschen was zu den verschiedenen Neuromonitoring-Systemen, die es so gibt und wie die so funktionieren. Wichtig ist, ich habe selber ganz, ganz wenig klinische Erfahrung damit. Das heißt, wenn euch da draußen irgendwas einfällt dazu, ihr mich an eurer klinischen Expertise teilhaben lassen möchtet oder so, dann schreibt mir gerne Kommentare. Ich freue mich sehr, da von eurer Erfahrung zu lernen. Genau. Als erstes einmal dazu, was Awareness ist. Es gibt ein grundsätzliches Problem in der Awareness-Forschung und das ist die fehlende einheitliche Definition. Das ist, macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Eine gängige Definition ist, dass eine Awareness die intraoperative Wachheit unter Vollnarkose mit bewusster Erinnerung ist. Dagegen abzugrenzen ist eine intraoperative Wachheit mit unbewusster impliziter Erinnerung. Also quasi der Unterschied ist, dass PatientInnen beim einen wirklich wiedergeben können, was sie da genau erlebt haben und das andere hinterlässt so ein vages, diffuses Gefühl, so wie wenn man irgendwie was Schlechtes geträumt hat, aber dass man das nicht so richtig klar wiedergeben kann. Beide Arten der Awareness können zu Langzeitfolgen führen. Das Problem ist aber, dass die Awareness ohne explizite Erinnerung extrem schwer zu erfassen ist, weil PatientInnen das ja eben nicht bewusst wiedergeben können. Deswegen sprechen wir hier in dem Artikel jetzt immer über Awareness im Sinne von Awareness mit bewusster, expliziter Erinnerung, weil das andere, wie gesagt, einfach noch völlig mangelhaft erforscht ist. Es gibt eine Studie von Samuelson et al., die gezeigt hat, dass 70% der PatientInnen mit Awareness auditorische und taktile Erinnerungen haben und 39% visuelle Erinnerungen. Das fand ich auch ganz spannend. Genau, dann einmal zur Frage, wie häufig Awareness eigentlich ist. Je nach Quelle ist die Inzidenz sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt daher, dass ein weiteres Problem der Awareness-Forschung nämlich ist, dass PatientInnen grundsätzlich Komplikationen viel häufiger berichten, wenn man sie explizit danach fragt. Und es zum Beispiel bei uns in Deutschland ja auch einfach es finden einfach in den meisten Kliniken nicht regelhaft postoperative Anästhesievisiten statt und wenn, dann wird halt nicht danach gefragt, ob PatientInnen sich daran erinnern können. Deswegen kommt man auf sehr unterschiedliche Inzidenzen. Die häufigst genannten Inzidenzen liegen so zwischen 0,1 und 0,2% der Vollnarkosen. Und bei einem Risikokollektiv, was ein Risikokollektiv genau ist, kommen wir gleich noch zu, liegt die Inzidenz ungefähr bei 1%. Wichtig ist hier noch, dass man den, also dass man sich halt darüber bewusst ist, dass es wirklich immer nur für Vollnarkose gilt, weil ich neulich in der Prämed auch eine Patientin hatte, die erzählt hat, dass sie ihren Radius operiert bekommen hat und eine Awareness hatte und dann kam am Ende raus, dass sie einen Plexus mit Analgosedierung hatte, was natürlich dann ja keine Awareness im klassischen Sinne ist, sondern ja eigentlich gewollt, dass sie ja mehr oder weniger wach ist während des Plexus. Das ist ja dann in dem Fall einfach nur ein Aufklärungsproblem oder ein Verständnisproblem. Genau. Dann einmal ganz kurz dazu, wie so eine Awareness entstehen kann. Also eine Awareness entsteht durch eine nicht ausreichende Hypnose, also eine nicht ausreichende Ausschaltung des Bewusstseins. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die Mechanismen der in Narkose induzierten Bewusstlosigkeit ja überhaupt noch nicht ausreichend verstanden sind. Also wir wissen ja eigentlich nach wie vor nicht genau, wie diese Medikamente ganz genau wirken, die wir da verwenden. Vor allem bei den inhalativen Anästhetika ist das ja nach wie vor einfach nicht abschließend geklärt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem dabei zu verstehen, wie Awareness genau funktioniert und warum manche PatientInnen trotz hoher Narkosespiegel eine Awareness haben. Genau, dann komme ich einmal zu den Risikofaktoren der Awareness. Es gibt einmal patientenbezogene Faktoren. Das ist zum Beispiel Substanzmissbrauch oder Substanzabhängigkeit. Dann genetische Faktoren, wie zum Beispiel eine Melanocortin-1-Rezeptormutation. Das habe ich ehrlicherweise zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gehört. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
Paula, also wirklich, dass du das nicht
genau,
kennst.
Genau, dann.
Ich wollte gerade sagen, also das ist Weiterbildungsassistentin Wissen also im ersten Jahr.
Genau. Dann, ja, wenn ich dann irgendwann mal Fachärztin bin, so wie ihr, dann
Nein,
weiß ich das dann. Stimmt.
Torben, weißt du das nicht noch?
Noch nie gehört.
Da bist du in der Prüfung doch nicht drauf gekommen.
Genau. Ich glaube nicht. Genau, dann eine chronische Schmerzanamnese mit Opioidtherapie. Eine eingeschränkte hämodynamische Reserve, da denkt man ja im ersten Moment so, hä, warum führt das zu mehr Awareness? Aber eigentlich ist das klar. Da sind wir nämlich jetzt wieder bei unserer Propofol-Diskussion von ganz am Anfang. Man versucht natürlich, wenn die hämodynamisch scheiße sind, die Leute, denen nicht zu viel Narkose zu machen, sodass die nicht schlecht werden mit dem Druck. Und dadurch steigt halt das Awareness-Risiko. Eine Anamnese für stattgehabte Awareness ist ein Risikofaktor. Und auch eine anamnestisch erwartete oder schwierige Intubation, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Und auch wenn man halt nach der Induktion da ewig drin rumpruckelt und das Propofol dann schon so mehr oder weniger wieder weg ist und die PatientInnen noch relaxiert sind oder so. Genau, PatientInnen der ASA-Klassifikation 4 oder 5 und PatientInnen mit einem erhöhten Angstniveau haben ein erhötes
Tut mir leid, aber als frischer Facharzt kann ich euch sagen, dass alle Tätigkeiten, die mit dem Begriff Prokel zu bezeichnen sind, eher negativ sind. Entschuldigung.
Oh Mann.
Oh Gott. Ich mache hier mal einen Marker. Kann Johannes sich überlegen, ob er das rausschneidet.
Das schneide ich nicht raus. Brauchst du keinen Marker zu setzen. Du musst
erstmal wieder aufhören zu lachen.
So sagen wir das natürlich nicht vor dem Patienten. Also prokeln.
Das war einfach zu geil. Oh Mann.
Gut.
Aber ich meine, man hat genug Patienten, die wirklich im Aufwachraum liegen und immer noch der Meinung sind, sie werden jetzt gerade im Moment operiert. Also ich wüsste mal gar nicht, wie genau man das denn nachher differenzieren kann. Ich weiß nicht, ob du da gleich noch drauf eingehst, ob das jetzt eine wirkliche Awareness war oder irgend so ein sphärisches Ding, was sich der Patient jetzt gerade eingedacht hat, irgendwie so postoperativ irgendwie.
Ja, da komme ich gleich noch drauf. Genau, dann gibt es Eingriffe, die per se ein erhöhtes Awareness-Risiko haben. Dazu gehören Sektio, akute Traumachirurgie und alle Notfalleingriffe. Und dann gibt es anästhesiologische Faktoren, die mit einem erhöhten Awareness-Risiko eingehen. Das ist einmal die Reduktion von Anästhetika bei vorbestehender Lähmung. Also wenn man denkt, ach ja, keine Ahnung, der hat eh einen Querschnitt, das tut ihm ja da eh nicht weh an den Beinen, da brauchen wir ja nicht so viel Narkose machen. Außerdem, wenn man die PatientInnen relaxiert, da ist nämlich das Problem, dass relaxierte PatientInnen einfach, also das ist schwerer zu detektieren, wenn die eine zu flache Narkose haben. Und außerdem ist es wohl auch so, dass wenn PatientInnen sich nicht bemerkbar machen oder bewegen können, dass das dieses Gefühl von Ausgeliefertsein der PatientInnen verstärkt und auch verstärkt zu einer PTBS führt. Dann, wenn man Opiat-Lachgas-basierte Anästhesieverfahren macht, also ohne andere Hypnotika, und eine TIVA und eine RSI sind auch Risikofaktoren. Genau. Dann einmal was zu den möglichen Folgen einer Awareness. Wie wir uns alle vorstellen können, ist es bestimmt extrem gruselig und sehr, sehr unangenehm. Also ich stelle mir das schon wirklich schrecklich vor, wenn man während der Narkose, wenn man da irgendwelche Trokare in seinem Bauch drin hat oder so, wach wird. Deswegen erfüllt eine Awareness auch die Kriterien eines traumatischen Ereignisses nach DSM-5 und kann eine akute Belastungsreaktion verursachen, also mit Angst, Stress, Flashbacks, Schlafstörungen und so weiter. Innerhalb der ersten 4 Wochen ist die Prognose gut, dass es zu einer spontanen Remission dieser Symptome kommt. Und es kommt aber auch häufig zu einem Übergang in Traumafolgestörungen. Akute Studien legen nahe, dass ungefähr 70% der PatientInnen mit Awareness, mit expliziter Erinnerung, eine PTBS entwickeln. Das fand ich ganz schön viel, muss ich sagen. Also wenn von diesem 1% 70%, ist ja dann doch auch gar nicht so super, super wenig. Genau, dann kommen wir zu dem, was Ines gerade gefragt hat. Und zwar, wie sollten wir damit umgehen, wenn wir den Verdacht haben, dass es während der Narkose zu einer Awareness gekommen sein könnte oder PatientInnen von einer Awareness berichten? Wenn ich intraoperativ den Verdacht habe, dass meine Hypnose nicht ausreichen könnte, dann ist das Erste, was ich tue, was?
Wenn intraoperativ, ja.
Ja.
Entschuldigung, genau. Also ich musste erstmal so weit denken.
Alles gut, ich war zu schnell. genau, und man sollte das operative Team informieren und wenn möglich ihnen sagen, dass sie die chirurgische Manipulation kurz pausieren sollten, bis die Narkose wieder ausreichend tief ist. PatientInnen ruhig ansprechen. Also ihnen sagen so, ja, keine Ahnung, wir lassen sie jetzt wieder tiefer schlafen oder keine Ahnung, was man ihnen dann sagt. Und diese Benzogabe, die manche AnästhesistInnen machen, davon wird abgeraten, weil nämlich die Benzos dazu führen, dass die Erinnerung von dem Erlebten entkoppelt wird im Gehirn und es dadurch halt eben dann verstärkt, also das Risiko verstärkt wird, dass es zu einer Awareness ohne explizite Erinnerung kommt. Und diese Awareness ohne explizite Erinnerung sind halt deutlich schwerer psychotherapeutisch zu bearbeiten, weil PatientInnen da nicht kognitiv mit umgehen.
Weißt du, ob das Expertenmeinung ist oder ob das richtig Studienlage ist? Weil also ich kenne zwar diese normalen traumatischen Erlebnisse, dass du denen keine Benzos geben sollst, den PatientInnen, aber jetzt direkt für eine Narkose, ich weiß ja nicht,
was du nicht machen sollst, ist, ich gucke es nach mit Studien, aber du sollst nicht, die könnte eine Awareness gehabt haben. Ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Dormicum wegen der retrogramen Amnesie.
Ja, also genau das nicht machen, okay.
Das auf jeden Fall nicht machen, genau.
Hätte ich nicht erwartet.
Genau, wie jetzt da wie der Evidenzgrad da ist, bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht 100% sicher. Genau, dann einmal was zum postoperativen Vorgehen. Also wenn ich während der Narkose befürchte, dass es eine Awareness gegeben haben könnte, dann sollte man unbedingt eine postoperative Visite durchführen mit einem strukturierten Interview und PatientInnen gezielt nach Awareness fragen. Bei Awareness ist es so ein bisschen wie bei Suizid. Man muss keine Angst haben, dass man PatientInnen irgendwelche Dinge aufschwatzt, die es nicht gibt, sondern man sollte da einfach ruhig, sachlich und gezielt nachfragen und damit den PatientInnen die Tür öffnen, über ihre Erlebnisse zu berichten. Und zwar, das ist das, was du eben meintest, Ines, sollte man nicht nur unmittelbar postoperativ im Aufwachraum PatientInnen befragen, sondern vor allem zusätzlich noch einmal, wenn die richtig wach sind, auf Station mit ausreichend zeitlichem Versatz. Weil viele Dinge, also PatientInnen sich einfach auch an Gespräche im Aufwachraum ja häufig nicht mehr erinnern können und sich Dinge im Gehirn nach so einer Narkose irgendwie auch einfach oft erstmal sortieren müssen. Und gerade Erinnerung an Awareness häufig auch erst mehrere Stunden bis Tage danach auftritt. Also, dass die Erinnerung wiederkommt sozusagen. Dann hatten die da in diesem Artikel, den ich dazu gelesen habe, sehr schöne Fragen, die man den PatientInnen stellen kann. Das fand ich eigentlich ganz hilfreich, so als Formulierungshilfe. Die haben vorgeschlagen, dass man PatientInnen fragt, was ist das Letzte, an das sie sich erinnern können, bevor sie eingeschlafen sind? Und dann soll man fragen, was ist das Erste, an das sie sich erinnern können, nachdem sie wieder aufgewacht sind? Und erinnern sie sich an irgendwas zwischen diesen zwei Zeitpunkten? Das fand ich ganz cool, so als Formulierungshilfe, weil ich mich ehrlicherweise da ziemlich schwer tun würde, wie man jetzt da am besten nachfragt. Genau. Wenn es zu einer Awareness gekommen sein könnte oder gekommen ist, dann sollte man unbedingt einen Zwischenfallsbericht verfassen und auch klinikintern diesen Zwischenfall aufarbeiten, damit, wenn es irgendwie vermeidbar gewesen wäre, das nicht möglichst nicht nochmal passiert und KollegInnen daraus lernen können. Besonders wichtig ist, dass PatientInnen mit stattgehabter Awareness nicht damit alleingelassen werden, dass nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern diese PatientInnen Hilfe erhalten in Form von Gesprächen. Es wird auch empfohlen, dass der zuständige Anästhesist oder die zuständige Anästhesistin sich bei den PatientInnen entschuldigt und ein klärendes Gespräch anbietet und einfach auch nochmal erklärt, wie es möglicherweise dazu gekommen sein kann, wenn das irgendwie absehbar ist. Und dass auch psychologische Unterstützung angeboten wird. Genau. Dann kommen wir jetzt einmal dazu, wie man Awareness verhindern kann. Es gibt verschiedene konventionelle Möglichkeiten, intraoperativ eine mögliche Awareness oder eine zu flache Narkose zu detektieren. Was fällt euch denn da ein? Ja,
also erstmal die unspezifischen Sachen wie Blutdruck, Puls, Patientenbewegung. Schwitzen, genau. Augentränen. Sehr gut, Ines.
Ja, das waren eigentlich schon die wichtigsten Sachen. Genau, die Pupillengröße. Und was man häufig auch noch sieht, sind Veränderungen der Kapnographie, also mit Atmen und der Compliance, die ja schön vom Beatmungsgerät angezeigt wird. Und was, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, wie relevant das ist, man sollte immer den altersadjustierten MAC monitoren, weil man damit relativ gut sicherstellen kann, dass die Narkose tief genug ist. Genau, dann kommen wir einmal dazu, welche Möglichkeiten es gibt, um ganz einfach das Risiko einer Awareness zu reduzieren. Es gibt diverse CIRS-Berichte von Awareness, die darauf zurückzuführen sind, dass zum Beispiel der Zugang nicht richtig funktioniert hat, also dass die Propofol-Leitung irgendwie unter dem Abdecktuch dekonnektiert war, das keiner gemerkt hat und der Patient halt die ganze Zeit relaxiert war und keine Hypnose bekommen hat. Deswegen sollte man das vorher auf jeden Fall immer kontrollieren. Und Benzos als Prämedikation sind wahrscheinlich kein geeignetes Mittel, um das Risiko einer Awareness zu reduzieren. Es gibt so eine Stellungnahme von der ASA dazu, glaube ich, die sagen, dass es eine Einzelfallentscheidung sein sollte bei HochrisikopatientInnen. Ob man den Benzos als Prämedikation gibt. Also dieses sehr lange verbreitete, verbreitete Glaube, dass man mit einer Benzoprämedikation das Awareness-Risiko senken kann, das stimmt nicht. Und dann kann man eben gegebenenfalls noch einen narkosetiefen Monitor, also ein Neuromonitoring verwenden, da kommen wir gleich dazu, welche Möglichkeiten es gibt. Genau, die technischen Möglichkeiten eines narkosetiefen Monitorings. Es gibt verschiedene technische Prinzipien quasi. Man kann einmal ein prozessiertes oder nicht prozessiertes EEG monitoren, man kann ein EMG-Monitoring machen und man kann akustisch evozierte Potenziale monitoren. Dann habe ich mich gefragt, warum baut man den PatientInnen, die ein hohes Risiko haben, nicht einfach ein normales EEG dran als perioperatives Standardmonitoring, weil ich meine, die kriegen ja auch alle eine EKG-Ableitung, warum kriegen die nicht einfach so eine EEG-Mütze? Das liegt natürlich auf der Hand, dass so ein EEG ist zeitaufwendig in der Anlage und es ist vor allem extrem komplex in der Interpretation. Ich weiß nicht, also wer schon mal so ein EEG gesehen hat und NeurologInnen dazu bei zugeschaut hat, wie sie ein EEG interpretiert haben. Also es tut mir wirklich leid, aber ich sehe da einfach außer gezackelten Linien gar nichts auf so einem EEG.
Also ich habe lange im Schlaflabor gearbeitet und habe, Grüße gehen an Timo und Basti von Inneren Werten, wir haben da zusammengearbeitet und habe nächtelang auf EEGs gestarrt, um zu gucken, ob die, ob die Ableitungen nicht abgehen. Ich sehe da auch gar nichts.
Ja, ich habe dazu mal eine sehr, sehr coole Fortbildung gehört, als ich innere PJ gemacht habe in Basel. Und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich für eine Dreiviertelstunde das Gefühl hatte, dass ich das so ein bisschen verstehe. Leider habe ich das meiste davon schon wieder vergessen. Genau. Das Problem dabei ist halt eben, weil das so kompliziert ist, dass AnästhesistInnen bei ihrer ohnehin schon komplexen Tätigkeit vermutlich einfach keine Zeit haben, perioperativ die ganze Zeit dieses EEG zu beobachten und dass EEG-Veränderungen, die durch die Hypnose verursacht werden, sehr subtil sein können und mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Deswegen, um uns das Leben so ein bisschen zu erleichtern, gibt es verschiedene Monitoring-Systeme. Ich gehe jetzt einmal so ein bisschen genauer auf ein paar ein. Es gibt auf dem Markt unendlich viele verschiedene. Genau, ich werde da auf jeden Fall nicht auf jedes einzelne eingehen, sondern auf die, die mir jetzt so am gängigsten erschienen. Es gibt einmal den Bispektralindex, kurz BIS. Das ist eine frontale prozessierte Ableitung eines Spontan-EEGs. Technisch funktioniert das so, dass das EEG in 2-Sekunden-Abschnitte unterteilt wird und dann diese Abschnitte nach Artefakten bereinigt werden. Das sind zum Beispiel EKG, Bewegungs-, Schrittmacher und so weiter Artefakte. Und dann werden diese 2-Sekunden-Abschnitte mittels Fourier-Transformation weiterverarbeitet. Jetzt komme ich bei diesen Recherchen für diese Beiträge immer so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen und lese dann immer ganz viele Wörter, die ich nicht kenne, so wie diese Fourier-Transformation. Deswegen habe ich da euch in den Shownotes, also falls ihr euch auch wundert, was das ist und wie das funktioniert, ein sehr schönes YouTube-Video verlinkt, wo das sehr schön erklärt wird. Und kann euch auch einen Podcast sehr empfehlen von den KollegInnen von Methodisch Inkorrekt, die nämlich gerade sehr aktuell auch eine sehr schöne Folge zu EKG und EEG und Fourier-Transformation gemacht haben. Auf jeden Fall mittels dieser mathematischen Methode wird diese EEG-Kurve in numerische Werte überführt und dann mittels eines proprietären, nicht öffentlich einsehbaren Algorithmus dieser BIS, also Bispektralindex, errechnet. Dieser Bispektralindex spuckt dann einen Wert aus zwischen 0 und 100. Wenn man einen Wert zwischen 40 und 60 hat, dann hat man ein niedriges Risiko für intraoperative Wachheit. Genau. Dieser Algorithmus basiert auf einer ursprünglichen EEG-Datenbank aus 1500 EEGs. Die wird laut Hersteller kontinuierlich erweitert. Man weiß aber nicht, was das ganz genau für PatientInnen sind, deren EEGs da in diese Datenbank eingegangen sind. Diese ganzen technischen Details fand ich spannend, weil uns das ja so ein bisschen dabei hilft zu bewerten, wie valide das dann am Ende alles ist, was diese Geräte so ausspucken. Beim BIS-Monitoring ist es so, dass standardmäßig eine einhemisphärische Ableitung verwendet wird. Man kann aber scheinbar eine zusätzliche Elektrode da dran klippen, sodass man dann beide Hemisphären ableiten kann. Scheinbar liefert das BIS-Monitoring bei der Ein- und Ausleitung konsistentere Daten als zum Beispiel das Konkurrenzprodukt von Narcotrend. Und das ist eigentlich das Wichtigste, der Bispektralindex ist das einzige Neuromonitoring-System, für das es randomisiert kontrollierte Studien gibt in Bezug auf Awareness. Auf diese Studien gehen wir gleich noch einmal kurz ein, weil das auch einfach, weil ich das ultra spannend fand. Genau. Dann gibt es einmal noch den Entropy-Monitor. Das fand ich technisch auch interessant. Und zwar misst der nicht die Amplitude oder Frequenz des EEGs, sondern Entropie ist ein Maß für die Unordnung in einem System. Und das heißt, dieser Monitor misst quasi die Unordnung des EEGs. Der Algorithmus im Gegensatz zum Bispektralindex ist der Algorithmus von diesem Entropy-Monitor komplett öffentlich zugänglich. Und es basiert auf dem Prinzip, dass bei tieferer Narkose die EEG-Signale homogener werden, also die Entropie dieser Signale abnimmt. Genau, auch hier spuckt das Gerät einen Wert aus, der bei einer ausreichend tiefen Narkose zwischen 40 und 60 liegen sollte. Dann möchte ich noch einmal eingehen auf ein System, das, glaube ich, auch sehr weit verbreitet ist. Das ist der Narkotrend-Monitor. Der basiert auch wie der BIS-Monitor auf einem prozessierten frontalen EEG. Auch hier werden Artefakte herausgerechnet und eine Fourier-Transformation gemacht. Und kleiner Fun-Fact, dieser Narkotrend-Monitor wurde von einer Arbeitsgruppe an der MHH entwickelt.
Das
also ganz
ich.
Bei euch in der Nähe.
Ja.
Das wusstest du. Guck mal, Nerdwissen hier. Genau, und dieser Narkotrend-Monitor beruht auf der Klassifikation des Schlaf-EEGs nach Loomis und Kugler. Die haben das Schlaf-EEG in verschiedene Stadien zwischen A, wach, und F, Narkose mit Burst Suppression, eingeteilt. Und die ursprünglichen Narkosestadien, die dieser Narkotrend-Monitor ausgespuckt hat, waren auch ABCDE. Allerdings, um das für uns AnästhesistInnen einfacher zu machen, haben sie diese Stadien jetzt in dem aktuellen Modell in eine numerische Skala übersetzt, die auch von 0 bis 100 geht und auch zwischen 40 und 60 ihren
okay,
Optimalbereich
also, als
hat.
Als ich regelmäßig benutzt habe, waren es noch Buchstaben. Also ich kenne die aktuelle Version nicht, offensichtlich.
Also ich kenne die aktuelle Version auch nicht, weil das Einzige, was wir in meinem Haus aktuell besitzen, ist ein BIS-Monitor und den habe ich bisher auch ein einziges Mal verwendet. Genau. Dann gibt es noch einen AIP-Monitor. Das ist jetzt nur einfach einmal, um ein Beispiel für eine andere Technologie zu nennen. Der produziert nämlich akustisch evozierte Potenziale. Das heißt, es werden über Kopfhörer akustische Reize, also Klicks, ausgesendet und die elektrischen Antworten des Hirnstamms und des Hörzentrums gemessen. Spannenderweise sind die Antworten des Hirnstamms relativ unsensibel gegenüber Anästhetika, während die kortikalen Antworten mit steigender Konzentration von Anästhetika deutlich abnehmen. Das fand ich sehr spannend. Auch dieses Gerät generiert einen AIP-Index zwischen 0 und 100. Und im Gegensatz zu den anderen ist aber bei ungefähr 25 eine geringe Wahrscheinlichkeit intraoperativer Wachheit. Genau, wie eben gesagt, es gibt noch ungefähr 7000 andere Monitore und für keinen dieser ganzen Monitore außer dem BIS-Monitoring gibt es randomisiert kontrollierte Studien zu Awareness. Dann komme ich jetzt einmal kurz von diesen ganzen technischen Nerd-Facts zu der Evidenz, die es gibt für die Verwendung von narkosetiefen Monitoren zur Reduktion von Awareness. Ich rede jetzt einmal ganz kurz über die wichtigsten 5 Studien, die es zu dem Thema gibt, einfach weil ich das wichtig fand, um am Ende die Bewertung des Ganzen zu verstehen. Wenn ihr Bock habt, euch ganz genau die ganzen Details dieser Evidenz einmal reinzuziehen, dann gibt es von Depth of Anesthesia auch zum Thema BIS-Monitoring und Awareness einen Podcast, wo sie noch sehr, sehr viel detaillierter auf die einzelnen Studien eingehen. Das erspare ich euch jetzt hier. Es gibt einmal die Namen dieser Studien sind übrigens unfassbar geil. Also ich wünschte mir wirklich auch, meine Doktorarbeitsstudie hätte so einen geilen Namen. Die erste Studie heißt nämlich Be Aware Trial, die ist von 2004. Das war die erste prospektiv randomisiert kontrollierte Studie zur Verwendung von BIS-Monitoring zur Awareness-Prävention. Sie haben PatientInnen mit einem hohen Awareness-Risiko in zwei Gruppen randomisiert und verglichen BIS-Monitoring mit Zielwerten zwischen 40 und 60 gegen Standard-Monitoring. Es wurde in der Studie nicht unterschieden, ob PatientInnen eine TIVA oder eine Gasnarkose bekommen haben. Dann wurde eine strukturierte PatientInnenbefragung nach 2 bis 6, 24 bis 36 Stunden postoperativ und 30 Tagen postoperativ durchgeführt. Und in der BIS-Gruppe war das Awareness, also war die stattgehabte Awareness bei 0,17% und in der Standard-Monitoring-Gruppe bei 0,91%, was offensichtlich statistisch signifikant ist. Diese Studie legt nahe, dass BIS im Vergleich zum Standard-Monitoring bei HochrisikopatientInnen eine signifikante Reduktion des Awareness-Risikos macht. Es ist allerdings unklar, sagen die Autoren auch selbst, ob die Reduktion der Awareness auf das BIS zurückzuführen ist oder auf die erhöhte Aufmerksamkeit der AnästhesistInnen für eine insuffiziente Hypnose, dadurch, dass sie regelmäßig die BIS-Werte auf dem Protokoll notieren mussten, weil die AnästhesistInnen nämlich nicht verblindet waren. Genau, dann gab es im Jahr 2008 den Be Unaware Trial, der versucht hat, diesen Limitationen zu begegnen. Die haben auch HochrisikopatientInnen angeguckt und die auch in zwei Gruppen randomisiert. Die Gruppen wurden, also es wurden zwei strukturierte Protokolle gegeneinander verglichen, und zwar einmal BIS wieder mit einem Ziel zwischen 40 und 60 gegen einen altersadjustierten MAC von 0,7 bis 1,3. Offensichtlich konnten hier nur PatientInnen mit Gasnarkose eingeschlossen werden, weil das ja mit dem MAC-Monitoring sonst nicht funktioniert. Es zeigte sich hier kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen mit einer Awareness-Rate von 0,21% in beiden Gruppen. Dann gab es im Jahr 2011 die Bag-Recall-Studie. Das ist eine sehr, sehr große prospektive internationale randomisiert kontrollierte Multicenter-Studie mit 6000 HochrisikopatientInnen. Das fand ich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Die haben BIS-Monitoring wieder mit einem altersadjustierten MAC von 0,7 bis 1,3 verglichen und konnten ebenfalls keine Überlegenheit von BIS gegenüber dem altersadjustierten MAC bei der Verhinderung einer Awareness finden. Dann gab es im Jahr 2012 den MAX-Trial. Hier wurden 21.601 PatientInnen eingeschlossen. Eigentlich sollte diese Studie noch weiterlaufen. Das war die erste Studie, die eine generelle chirurgische Population eingeschlossen hat und nicht nur HochrisikopatientInnen. Nach 21.601 PatientInnen wurde die Studie gestoppt, weil sie vorher geplant hatten, dass sie eine Zwischenanalyse machen, und bei dieser Zwischenanalyse konnte kein Unterschied zwischen beiden Gruppen gefunden werden. Die Awareness-Rate lag bei 0,12% in der MAC-Gruppe und 0,08% in der BIS-Gruppe. Das ist nicht signifikant. Allerdings gab es in dieser Studie technische Probleme, und durch diese technischen Probleme entstand eine Gruppe, in der weder BIS-Monitoring noch eine andere Form des Monitorings angewandt wurde. In einer sekundären Post-Hoc-Analyse, die sie dann gemacht haben mit dieser zufällig entstandenen zusätzlichen Gruppe, konnte gezeigt werden, dass das BIS-Monitoring zu einer 4,7-fachen Reduktion von Awareness gegenüber der Gruppe ohne jegliches Monitoring der Narkosetiefe geführt hat. Das fand ich erwähnenswert. Genau, und dann als letztes, dann belästige ich euch nicht mehr weiter mit diesen ganzen Studien, gibt es noch den TIVA-Trial. Der TIVA-Trial ist aus 2011 und das ist eine große randomisiert kontrollierte Studie aus China mit 5.228 PatientInnen. Diese PatientInnen bekamen alle eine TIVA. Bei allen wurde BIS etabliert. In einer Gruppe konnten die AnästhesistInnen den BIS-Monitoring sehen und in der anderen Gruppe nicht. Es gab in der BIS-Gruppe 4 Awareness-Fälle, das sind 0,14%, und in der Kontrollgruppe 15, das sind 0,65%. 5%. Das ist ein statistisch signifikanter Unterschied. In diesen ganzen Studien seht ihr aber, dass die Awareness-Fälle extrem selten sind. Deswegen ist es halt auch so wahnsinnig schwierig, da gute Evidenz für zu produzieren. Weil einfach auf trotz einer sehr, sehr riesigen Fallzahl Awareness so selten ist, dass die Awareness-Fälle dann trotzdem einfach sehr, sehr selten sind. Genau, in diesem TIVA-Trial haben sie dann auch noch die Bissaufzeichnungen ausgewertet der Awareness-Fälle und konnten hier als häufigste Ursache für die Awareness eine zu flache Narkose mit einem Biss über 60 feststellen. So, jetzt hatten wir ganz, ganz mega viele Studien und ich möchte jetzt einmal gerne eine Schlussfolgerung ziehen aus der Evidenz, die wir haben. Und zwar gibt es einen sehr, sehr schönen Übersichtsartikel von Avidan et al. Und da ist auch eine hübsche Grafik drin, die das eigentlich sehr schön zusammenfasst. Der Artikel und die Grafik kommen auf jeden Fall auch in den Artikel zu diesem Beitrag. Also eigentlich kann man daraus schlussfolgern, dass HochrisikopatientInnen, insbesondere wenn sie eine TIVA bekommen, immer ein Narkosetiefenmonitoring bekommen sollte, weil man dadurch das Awareness-Risiko senken kann. Wird ein Narkosedampf als primäres Anästhetikum verwendet, ist ein MAC-Alarm, also das heißt, man guckt nicht nur ab und zu auf sein Narkosegerät, sondern stellt dafür wirklich einen Alarm ein, dem Narkosetiefenmonitoring gleichwertig. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine valide Alternative und das gilt auch für HochrisikopatientInnen. Bei PatientInnen ohne erhöhtes Awareness-Risiko kann das Risiko einer Awareness bei TIVA auch durch das Narkosetiefenmonitoring reduziert werden. Und das BIS-Monitoring ist, wie gesagt, das einzige Narkosetiefenmonitoring, für das es direkte Evidenz in Bezug auf Awareness gibt.
Ich möchte dazu sagen, wir kriegen keinen Cent von dem Hersteller von dem BIS-Monitoring.
Ja, genau. Danke. Und dann noch einmal ganz kurz zu den Einschränkungen. Keines dieser Monitoring-Systeme ist für PatientInnen mit neurologischen Störungen, Krampfanfällen und so weiter zugelassen. Ebenso sind die nicht für Kinder zugelassen und haben massive Probleme bei allen PatientInnen, die altersmäßig entweder nach oben und nach unten aus der Gauss-Kurve rausfallen. Also das ist tatsächlich ein Problem, weil zum Beispiel auch bei geriatrischen PatientInnen die Werte einfach oft nicht mehr so richtig aussagekräftig sind. Dann gibt es auf jeden Fall auch Fälle berichteter Awareness, die aufgetreten sind, trotz korrekt angewandten BIS-Monitoring und BIS-Werten in der Zielrange. Und die narkosetiefen Monitore sind extrem störanfällig. Das heißt, wenn zum Beispiel die UnfallchirurgInnen irgendwie so ein Knie da reinhämmern und der Patient wackelt die ganze Zeit übelst, genau, Ines grinst, dann funktioniert es halt auch nicht mehr so richtig. Und wenn mit Strom operiert wird, stört das Monitoring auch.
Ich kann aus meiner ich kann berichten, dass das Problem auch ist, dass die Wertänderungen so schnell sind, dass man da als Anästhesist quasi nicht hinterherkommt. Also du hast einen stabil schlafenden Patienten und plötzlich schnellt das nach oben, also und die sind laut Monitoring wach. Das heißt einfach, die Latenz ist so gering, dass man kaum Chancen hat zu reagieren.
Das ist ja spannend. Ja,
also ist meine Beobachtung, vielleicht meine falsche Narkose.
Keine Ahnung, wie gesagt, ich kann da leider nicht mit klinischer Erfahrung dienen. Ich hoffe, das ändert sich demnächst. Dann habe ich mich einmal an einem Fazit versucht. Es ist so, Narkosetiefenmonitore bieten keinen absoluten Schutz vor Awareness, das hatte ich eben gesagt. Es kann trotzdem, dass man das richtig verwendet, zu Awareness kommen. Im Rahmen der Prämedikation sollten PatientInnen hinsichtlich des Awareness-Risikos gescreent werden und PatientInnen mit erhöhtem Awareness-Risiko sollten über eine Awareness aufgeklärt werden, weil die nämlich mit einem einprozentigen Risiko einfach eigentlich unter die aufklärungspflichtigen Komplikationen fallen. Jetzt wird kritisch diskutiert, ob man durch die Aufklärung über eine Awareness das Awareness-Risiko steigert, weil die PatientInnen dann ängstlicher sind. Ja, weiß ich nicht. Aber nur weil die PatientInnen mehr Angst haben vor einer Aspiration, kläre ich ja trotzdem auch nicht über eine Aspiration auf. Deswegen, naja. Genau. Dann ist es wichtig, denke ich, dass AnästhesistInnen, egal ob sie ein narkosetiefen Monitoring verwenden oder nicht, während der Narkose immer vigilant sind für das Risiko einer Awareness oder einer zu flachen Narkose und aktiv auf klinische Zeichen einer zu flachen Narkose und Veränderungen im konventionellen Monitoring achten. Eine Prämedikation mit Benzos schützt nicht vor Awareness und ist höchstens eine Einzelfallentscheidung. Und das ist mir ganz wichtig, der Einsatz von Muskelrelaxantien sollte immer kritisch überdacht werden. Ich beobachte das regelmäßig, dass KollegInnen einfach so aus Reflex relaxieren. Und ich denke, es ist halt wichtig, kritisch zu hinterfragen, ob diese PatientIn wirklich relaxiert werden muss oder ob, wenn das ein Eingriff an der Extremität ist und die Beatmung wunderbar funktioniert, ob man gegebenenfalls vielleicht einfach darauf verzichten kann. Genau, bei Gasnarkosen sollte am Narkosegerät immer der MAC-Alarm eingestellt werden. Die modernen Narkosegeräte können das alle und es ist meistens ja nur Faulheit, dass man das nicht, also ich stelle das auch nicht immer ein oder ich habe das, bis ich das gelesen habe, auch nicht immer eingestellt. Jetzt mache ich es tatsächlich. Aber das gibt ja nicht viel zu tun und wenn man Gasnarkose macht, dann kann man einfach diesen zusätzlichen Sicherheitsfaktor nutzen. Dann sollte man den zwischen 0,7 und 1,3 einstellen. Genau, und sollte der Verdacht bestehen, dass es zu einer Awareness gekommen sein könnte, dann ist es wichtig, dass man PatientInnen damit nicht alleine lässt und die noch einmal strukturiert hinterher befragt. Und HochrisikopatientInnen sollten ein narkosetiefen Monitoring bekommen, insbesondere wenn sie einen TIVA kriegen. Genau.
Vielen Dank.
Ist ein MAC-Alarm im Autoset drin eigentlich?
Nein.
Also den musst du,
nein,
Moment,
okay. Aber kannst du einstellen.
Nein, bei Dräger. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Geräten ist. Ich habe bisher nur mit Dräger gearbeitet.
Weil ich überlege gerade, beim Anfluten, Abfluten oder ähnliches müsste es ja sonst immer pringeln dann irgendwie, ne?
Ja.
Jo.
Also beim Abfluten pringelt es auch, muss man sagen.
Ja.
Ja, bei unserem auch, beim Primus
aber
auch.
Aber beim Anfluten nicht. Ja, es kommt, glaube ich, auf Setup an. Ich überlege gerade, wir haben verschiedene und es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf Setup an. Ja.
Ja.
Genau.
Hast du ein Codewort?
Ja,
Fourier. Wie kann man das denn schreiben? Kannst du da, ist das wie Fourier'sches Gangrän, bloß irgendwie anders? Oder du musst das buchstabieren, es bleibt dir nichts anderes übrig, sonst kriegt keiner Punkte.
Ja, dann müsst ihr alle das YouTube-Video gucken.
Nein,
und dann wisst ihr,
nein,
dafür muss man es erstmal suchen.
Okay, dann nehme ich BIS-Monitoring. Das
ist ein Bindestrich dazwischen, also BIS groß und dann Bindestrich und Monitoring, ja?
Ja, und dann Monitoring.
BIS-Monitoring, das ist besser, ja.
Sonst keine CME-Punkte im nächsten Monat. Okay.
Keiner kriegt CME-Punkte. Das ist pure Boshaftigkeit meinerseits, weil ich hier eh noch nicht sagen muss.
Gut. Okay. Vielen, vielen Dank. Super wichtiges Thema. Ich finde oder ich wünsche mir einfach mehr Zeit für post-anästhesiologische Visiten. Aber das wird unsere geldgetriebene Kliniklandschaft wohl nicht hergeben.
Das ist richtig. Ja. Wäre sehr schön. Also ich muss sagen, ich würde auch gerne alle meine PatientInnen, bei denen ich Narkose gemacht habe, eigentlich am nächsten Tag nochmal visitieren. Auch einfach, um herauszufinden, wie sie das so erlebt haben und was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Aber das ist ja leider
also
einfach nicht
drin. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang, also jetzt nicht bei allen, aber relativ regelmäßig gemacht, dass ich einfach vorbeigeschlendert bin. Und ich kann dir sagen, dass die ja häufig sehr irritiert davon sind, weil sie das...
Die wissen gar nicht mehr, wer du bist irgendwie.
Genau, ne? Die wissen nicht, wer du bist und sie sind einfach nicht gewohnt, dass der Anästhesist, die Anästhesistin, in meinem Fall der Anästhesist, da vorbeikommt. Also...
Es sei denn, du hast dich vorher schon vorgestellt, dass du die Narkose machen wirst, aber bei dieser OP-Plan-Vertüdelung wird es ja meistens auch nicht so passieren. Also wir stellen uns ja vor, einmal wegen als Operateur sozusagen einmal vorab, ne? Dann guckst du ja auch nochmal einmal nach und nicht irgendwie, dass noch irgendwas ist, was dagegen spricht irgendwie und dann gehst du da danach postoperativ natürlich auch einmal vorbei.
Genau, und bei uns klärt ja meistens irgendwer auf, also irgendwer ist ja auch, also ich meine, wenn ich in der Prämedambulanz sitze, kläre ich ja genauso auf, aber es ist halt nicht so personalisiert. Und wenn du dann da hinkommst und meinst, ja, ich habe vorhin ihre Narkose gemacht, ja, okay.
Mag sein.
Naja. Trotzdem, wichtiges Thema. Super spannend. Leider ohne richtigen Lösungsansatz. Also, natürlich hast du ein paar Fazits gezogen, aber ich finde es in meinem Alltag trotzdem schwierig.
Ja, ich muss sagen, das mit diesem MAC-Alarm, das hat mir auf jeden Fall, also das nehme ich mit für meinen Alltag und auch darauf zu achten, dass PatientInnen, die halt hämodynamisch schlecht sind, dass sie trotzdem genug Narkose kriegen.
Und auf Zugänge guckt ihr ja eh, also hoffentlich, meine ich doch, ne? Also.
Ja.
Ja, es ist lange her, aber eine meiner ersten Oberärztinnen war ihres Zeichens polnischer Abstammung und meinte, was halt hat die alte Frau ihnen getan, Herr Doll, dass sie keine Narkose kriegen.
Ja, aber man ist ja tatsächlich, also ich meine, der Reflex ist ja schon so ein bisschen da, dass wenn die vom Blutdruck schlecht sind, dann drehe ich das nur hoch und den Gastopf zu. So.
Ja, absolut. Kann man einfach so stehen lassen, man muss halt aufpassen, ne? Mhm.